ARD. Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Einen wunderschönen guten Morgen. Damit willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich verspreche ein volles Programm heute. Wir werden wieder die interessantesten Themen der Woche wissenschaftlich beleuchten. Zum Beispiel fragen wir, weil es so viel geregnet hat diese Woche, was macht das eigentlich mit der Waldbrandgefahr? Sind jetzt sämtliche Waldbrände in Brandenburg auch automatisch gelöscht und in Sachsen, wo es ja groß gebrannt hat? Und müssen wir uns darum keine Sorgen mehr machen für die nächsten Wochen oder nicht? Also Feuerökologie ist da die wissenschaftliche Fachrichtung. Darüber reden wir am Ende dieser Sendung. Wir reden über die Veränderung von Nagetieren in der Stadt, was mit denen passiert, was die Evolution macht, wenn Nagetiere über Generationen hinweg in der Stadt wohnen und sich anpassen. Wir reden über die Isolation des Genoms eines uralten Virus, das nämlich die spanische Grippe verursacht hat, vor über 100 Jahren. Und gleich in einer halben Stunde geht es um die große Frage, was passiert eigentlich mit unserem Kopf, mit unserer Psyche, wenn wir lange Zeit im All isoliert sind, zum Beispiel auf dem Weg zum Mars oder zum Mond, würde mir schon reichen. Das alles hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Und da gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Ökobilanz, 77 Dinge des Alltags im Nachhaltigkeitscheck von Rolf Herbert Peters. Ein schönes Buch im Penguin Verlag erschienen, wenn Sie das interessiert. Da geht es genau um die Frage, wie können wir nachhaltiger, sparsamer, umweltfreundlicher, gesünder, günstiger leben? Dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Oliver, guten Morgen.
Ah, guten Morgen. Hallo.
Oliver, geht's gut?
Ja, perfekt, ja.
Was hast du
schöner Morgen.
Ja, was hast du denn noch vor heute?
Oh, hier im Kiez gibt es einen Flohmarkt, da gehen wir mit den Kindern mal hin und schauen mal, was wir so finden können.
Sehr gut. Wo ist das denn bei dir im Kiez?
Ja, in Kaulsdorf.
In Kaulsdorf, ah ja, schön, gut. Ja, und wohnt ihr schön da? Das interessiert mich ja immer sehr. Bist du zufrieden da, wie ihr wohnt? Habt ihr es ein bisschen grün in Kaulsdorf?
Ja, ja, also ich bin absolut überrascht gewesen, als ich hierher gekommen bin, wie grün Berlin so sein kann. Mhm. Und dachte mal, okay, Marzahn und sonstiges, hohe Wolkenkratzer oder sowas. Aber nein, überhaupt nicht. Es ist so grün hier in Marzahn-Hellersdorf, vor allem hier in Kaulsdorf. Ja. Also wir haben wirklich ringsherum nur Bäume.
Ja, wo bist du denn hergezogen? Von wo, Oliver?
Ach, so weit ist es gar nicht her. Aus Oranienburg.
Ja, ja, gut, aber ich meine, klar, wenn man in Oranienburg wohnt, hat man das Grün natürlich immer vor der Tür, ne, und fragt sich, genau, halte ich es aus in Berlin? Nee, danke, dass du bei uns bist. Du weißt, als erster Teilnehmender hast du es immer am schwersten, weil du drei Fragen richtig beantworten musst. Ne?
Ja.
Ja, und die erste kommt hier. Und Achtung.
TikTok-Videos fördern Lernerfolge. Das zeigt ein Experiment von Forschenden der Technischen Universität Braunschweig. Sie haben untersucht, ob die Teilnehmenden Lerninhalte besser durch kurze Videos oder einen Text im Kopf behalten. Das Ergebnis? Kurzvideos steigern den Lernerfolg und unterstützen aktives, tiefgehendes Verständnis. Darüber hinaus fördert der Konsum von Kurzvideos das rationale Denken. TikTok ist also nicht nur eine Unterhaltungsplattform, sondern auch super zum Lernen.
Mhm. Mhm. Oliver, dem Namen nach sind wir so fast im selben Alter. Ich schätze mal 66er, 67er Jahre. Da gab es ziemlich viele Olivers. Passt das ungefähr?
Naja, 10 Jahre mehr, aber.
Oh, okay, das ist ein Name, der sich lange gehalten hat, muss ich sagen. Sehr gut.
Ja, ja, ja.
Das heißt, also gibt es Kinder bei euch im Haushalt?
Ja, aber noch nicht im TikTok-Alter.
Noch nicht im TikTok-Alter. Okay, also TikTok-Videos fördern Lernerfolge.
Ich würde vermuten, dass es eher andersrum ist, weil man vielleicht ständig abgelenkt ist durch die vielen Reize und immer wieder ein neues Video. So dieses typische Reels, immer hochscrollen, und ich glaube eher nein.
Und eher nein ist richtig. Ja, ist genau andersrum. Teilnehmer, die mit kurzen Videos lernten, die haben im Quiz eher schlechtere Ergebnisse erzielt als diejenigen, die mit Text gelernt haben. Ja, kurze Videos sind zwar gut, um im Unterricht das Interesse zu wecken, um Inhalte dauerhaft zu verstehen und zu behalten, sind sie aber nicht das beste Mittel. Hier kommt schon Frage Nummer zwei.
Gletscherschmelze weckt Vulkane. Durch das Schmelzen großer Eismassen erwachen zahlreiche Vulkane wieder zum Leben. Vor allem in der Antarktis, in Nordamerika und in Russland. Das zeigen geologische Untersuchungen. Denn durch das Abschmelzen großer Eismassen reduziert sich der Druck auf das unter dem Eis liegende Vulkansystem. Diese Entlastung regt die vulkanische Aktivität an, wodurch Ausbrüche häufiger und intensiver werden können.
Ja, das habe ich sogar die Woche schon gehört. Ich glaube daher, dass es wirklich richtig ist.
Ich hoffe auf Radio 1.
Auf dem ARD-Podcast, sag ich mal so.
Oliver, das ist wieder richtig. Es ist allerdings nicht nur das Eis, das Einfluss nehmen kann auf die Vulkanaktivität. Auch extreme Wetterereignisse wie heftiger Regen können scheinbar vulkanische Ausbrüche begünstigen. Das könnte laut Schätzung über die Hälfte aller Vulkane weltweit betreffen. Und die Studie hat diesen schönen Namen: Schwindende Eisauflast fördert explosive Eruptionen subglazialer Feuerberge. Das merken wir uns, ne?
Merken wir. Zum Glück haben wir hier keine Vulkane.
Hier kommt Frage Nummer drei.
Das Gehirn von Fisch- und Vogelhaltern altert langsamer. Nicht nur eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Sport helfen dabei, gesund zu altern. Laut Schweizer Forschenden sind auch bestimmte Haustiere förderlich. Fische und Vögel helfen unserem Gehirn dabei, im Laufe des Lebens leistungsfähig zu bleiben. Hunde und Katzen überbeanspruchen unser Gehirn und haben deshalb im Vergleich gar keinen positiven Effekt.
Also das Gehirn von Fisch- und Vogelhaltern altert langsamer.
Okay.
Nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Das muss man wirklich nochmal nachdenken.
Das Gehirn von Fisch- und Vogelhaltern altert langsamer. Das heißt, Fisch- und Vogelhalter werden nicht so schnell alt wie zum Beispiel Hunde- und Katzenhalter. Im Kopf.
Ach, im Kopf. Ich glaube, das ist eher vielleicht. Nee, das ist, glaub's nicht. Nee. Also, ich kann mir den Zusammenhang irgendwie nicht erklären, nicht ergründen. Weil so ein Fisch oder ein Vogel als Tier, als Haustier, hat ja auch eine gewisse auf Fürsorge nötig. Und klar, ein Hund muss nicht viel mehr rausgehen, aber nee, ich glaube nicht.
Du glaubst, das ist falsch, ne?
Ja.
Und damit hast du wieder recht. Ja, das war kompliziert formuliert, also vollkommen richtig, aber ne, es ist so, dass Menschen, die einen Hund oder eine Katze halten, einen langsameren Abbau kognitiver Fähigkeiten aufweisen im Vergleich zu Personen ohne Haustiere. Ja. Aha. Und bei, ne, also einfach, weil die einfach stärker gefordert sind, nehme ich mal an, durch Katze und Hund. Bei Besitzern und Besitzerinnen von Fischen und Vögeln haben die Forscher diesen Effekt nicht feststellen können. Also es sind vor allen Dingen Hunde und Katzen, die uns jung halten. Das ist doch schön. Oliver, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein tolles Buch. Es geht, es ist geschrieben von den Autorinnen und Autoren der Stern-Kolumne Ökobilanz. Kennst du noch die illustrierte Stern? Liest das noch einer?
Die kenne ich noch, aber ich glaube, das letzte Mal vor 10, 20 Jahren reingeguckt.
Ja, gibt es ja im Internet auch. Und einer dieser Autoren ist Rolf Herbert Peters, also ist der Herausgeber auch. Und die Autoren haben dieses Buch geschrieben, Ökobilanz 77 Dinge des Alltags im Nachhaltigkeitscheck. 256 Seiten würden im Buchhandel 13 Euro kosten. Im Penguine Verlag ist das erschienen. Das ist deins, aber ich versuche dir jetzt noch das Buch wieder abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahres Abo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kennst das Spiel, wenn du jetzt noch eine Frage willst, hast du am Ende beides gewonnen, Abo und Buch, oder beides verloren? Und ich gucke mal auf die Frage Nummer 4 und würde sagen, Oliver, so gut wie du bist, das schaffst du.
Ja, ich würde sagen, alles oder nichts, oder? Also, ich schon mal hier durchgekommen bin.
Sehr gut, hier kommt die vierte Frage.
Orcas bieten Menschen ihre Beute an. Ab und an bieten Orcas in freier Wildbahn Menschen ihre gefangene Beute an. 34 Fälle haben Forschende aus Kanada jetzt für eine Studie zusammengetragen. Das Ergebnis? Meistens haben die Wale sogar eine Reaktion der beschenkten Menschen abgewartet. Die Gründe für das Verhalten sind noch nicht ganz klar. Laut den Forschenden könnte es sich um eine hilfsbereite und freundliche Geste handeln, aber auch um Manipulation.
Ja.
Ich mache mal spannende Musik, damit alle ein bisschen mitraten können. So, ne?
Ja, ich muss wirklich raten.
Ja, denk mal laut nach.
Also ich denke, dass halt Delfine und Orcas sehr, sehr intelligent sind und ihre Umwelt natürlich sehr gut wahrnehmen und auch Menschen dort sehr gut wahrnehmen. Mhm. Und ja, ich denke, ich würde mal sagen, ich habe es zwar noch nicht gehört, aber ich sag mal ja.
Es wird still in Kaulsdorf, denn alle warten auf den Jubel. Yeah! Tatsächlich, die Forscher wissen natürlich noch nicht genau, warum machen die Orcas das. Ja, also ein Beispiel für Manipulation wäre folgender. In Gefangenschaft haben Orcas ihren Riss, also ihre Beute, benutzt, um andere Tiere anzulocken und diese dann zu töten. Kann also sein, dass es nicht so ganz freundschaftlich ist, die Geste. Und deswegen empfehlen die Forscher auch nicht, mit den Tieren zu interagieren. Falls du sowas mal erlebst, Oliver, im Wannsee oder wo auch immer, ne? Ja, genau. Super, also ganz toll, tausend Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir noch ein ganz schönes Wochenende.
Vielen Dank dir auch.
Ne? Und vor allen Dingen, eins ist ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Mach ich.
Oliver, mach's gut. Jo, tschüss, tschüss. Wie ist mit Ihnen eigentlich? Wären Sie gern mal im All unterwegs als Astronaut oder Astronautin? Ich bin ziemlich sicher, für mich wäre das nichts. Ja, das Essen aus der Tube, kein frisches Obst. Fitness jeden Tag ist Pflicht, aber Sie dürfen trotzdem nur 2x5 Minuten duschen pro Woche. Geschlafen wird in engen Kapseln. Man hört alles, sieht alles, riecht alles, nehme ich an. Und wie Menschen das über Wochen aushalten, das erforscht die Psychologin Dr. Sarah Pischowski. Sie ist wissenschaftliche Projektleiterin der Solis 8. Studie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Pischowski, Solis 8 oder Solis 8, das heißt, 3 Männer und 3 Frauen haben sich 8 Tage lang in Isolation begeben. Wie simuliert man sowas denn auf der Erde?
Also man nimmt ein speziell dafür umgebautes Labor, das kaum Kontaktmöglichkeiten zur Außenwelt beinhaltet. Keine Fenster, nur ganz wenige Möglichkeiten, mit anderen Menschen von außerhalb zu interagieren. Es sind nur sehr limitierte Ressourcen vorhanden. Das heißt, es gibt zum Beispiel nur eine begrenzte Anzahl an haltbaren Lebensmitteln, sehr wenige private Gegenstände, die man mitnehmen darf. Es gibt einen relativ strengen Tagesablauf, einen Zeitplan, der täglich Experimente und Sporteinheiten enthält. Und es gibt auch nur einen einzigen privaten Rückzugsbereich. Das sind spezielle Schlafkapseln. Ansonsten findet das ganze Leben tatsächlich in einem Raum statt, wie auf einer Raumstation.
Ein bisschen Big Brother-mäßig. Aber es gibt keine Schwerelosigkeit, oder?
Nein, so weit sind wir leider noch nicht.
Mhm. Was genau interessiert Sie als Psychologin an diesem Experiment? Also welche Parameter schauen Sie sich da an?
Also zum einen interessiert uns, was es eigentlich macht mit Menschen, wenn sie so lange auf sich alleine gestellt sind in einer kleinen Gruppe. Das heißt, es geht ganz viel um das Verhalten eigentlich im Team. Welche Konflikte treten da auf über die Zeit? Wie werden die gelöst? Man hat ja wenig Möglichkeiten, sich auch mal aus dem Weg zu gehen oder für sich persönlich Zeit alleine zu haben. Wie kann man das unterstützen? Wie entwickelt sich eigentlich die Stimmung über die Zeit? Wie entwickelt sich die Leistungsfähigkeit auch? Das sind Dinge, die wir uns dann nachher anschauen möchten.
Nun sind, nehme ich an, 8 Tage ja eigentlich noch keine lange Zeit. Ne? Also das kann einem diesen Sommer gut an der Ostsee passieren, 8 Tage Dauerregen und das Hotelzimmer nicht verlassen. Oder waren auch diese 8 Tage tatsächlich schon eine Belastung für die Psyche der Probanden?
Also diese 8 Tage waren erstmal nur eine Machbarkeitsstudie. die wir für eine längere Studie, die nächstes Jahr geplant ist, gemacht haben. Das heißt, das ist natürlich noch keine maximale Belastung, wie wir sie erwarten für spätere Langzeitmissionen zum Mond, zum Mars. Aber tatsächlich vom Feedback der Probanden kommt schon raus, dass es auch über die 8 Tage gar nicht so leicht ist, wirklich in diesem eng begrenzten Raum zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, sich da immer gut genug abzusprechen.
Kennt jeder, der schon mal Schienenersatzverkehr probiert hat, ne? Empfindet denn jeder Astronaut andere Dinge als belastend bei einem längeren Aufenthalt? Also bei mir wäre es das Essen wahrscheinlich, oder zeigt sich, wir Menschen ticken alle relativ gleich?
Nein, es kann tatsächlich total individuell sein. Also es ist ein großer Punkt, dass man natürlich auch den Kontakt zu Familie, zu Freunden vermisst. Für den einen oder anderen werden es eher die limitierten Ressourcen sein. Also das kann wirklich ganz unterschiedlich sein am Ende.
Was haben sich denn die Teilnehmer am meisten gewünscht, als sie wieder raus durften?
Das erste war, dass wir zusammen in der Kantine waren und sich alle einen sehr großen Salat aufgehäuft haben. Mhm. Also frisches Obst und Gemüse stand relativ weit oben auf der Liste. Und das Handy natürlich.
Und muss man sich Sorgen machen, dass die psychische Gesundheit wirklich leidet unter so einem Aufenthalt?
Also bei 8 Tagen eher noch nicht. Wenn wir aber wirklich in Richtung Langzeitmissionen gucken, ist das tatsächlich ein Thema, was wir uns noch mehr anschauen müssen und dann eben auch schauen, wie können wir dem eigentlich vorbeugen, dass psychische Probleme auftreten, und was können wir machen, wenn jemand eben Probleme mit der Stimmung hat zum Beispiel. Mhm. Wie können wir das von der Erde aus lösen?
Und Sie planen das jetzt ja auch, Solis 100 für 100 Tage. Sind das Astronauten, die sich da einsperren lassen, oder Freiwillige im Dienste der Wissenschaft?
Das sind Freiwillige im Dienste der Wissenschaft. Tatsächlich sind die Auswahlkriterien aber relativ ähnlich für die Probanden wie für die Astronauten.
Und wenn ich nach 30 Tagen merke, ich halte es einfach nicht mehr raus, ich muss hier raus?
Es gibt theoretisch immer die Möglichkeit, die Studie abzubrechen.
Anders als im All?
Anders als im All, genau.
Das entlastet natürlich die Psyche auch. Herzlichen Dank, dass Sie uns aufgeklärt haben über dieses wunderbare Experiment. Die Psychologin Dr. Sarah Pischowski ist wissenschaftliche Projektleiterin der Solis-Aid-Studie beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Ja, schönes Wochenende wünsche ich auch. Haben Sie schon den Podcast gehört, über den gerade alle reden? Die Peter Thiel-Story? Da lernen wir unter anderem, wer diese Idee hatte, einen CEO, also den Chef eines Großkonzerns, zum Präsidenten der USA zu machen, damit der das Land führen kann wie ein Unternehmen, mit dem obersten Ziel der Gewinnmaximierung. Und das scheint Donald Trump ziemlich gut zu gelingen. Die Zolleinnahmen der USA sind laut Financial Times auf ein Rekordhoch gestiegen. Im zweiten Quartal waren es fast 50 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahresquartal. Warum? Wegen der hohen Importzölle, die Trump verhängt hat, ist Trump also vielleicht doch schlauer, als viele von Ihnen denken. Fragen wir mal eine Wirtschaftshistorikerin, was wir in Sachen Zölle aus der Geschichte lernen können. Dr. Corinna Schönherl ist Heisenberg-Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Paderborn. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Zunächst mal, woher kommt überhaupt diese Idee, dass der Staat eine Zollgebühr verlangt von Menschen, also von seinen Bürgern, wenn die im Ausland Waren einkaufen?
Ja, diese Idee ist eigentlich so alt wie die Staaten überhaupt. Also das heißt, schon seit dem Mittelalter, schon seit der frühen Neuzeit und auch davor können wir feststellen, dass Staaten sich also dadurch finanzieren, dass sie an ihren Außengrenzen oder teilweise eben auch im Inneren an Brücken oder an Binnengrenzen eben Zölle verlangen, um eben überhaupt fiskalische Einnahmen zu produzieren.
Mit welcher Begründung macht ein Staat das denn eigentlich? Also warum?
Naja, zum Beispiel, wenn Sie jetzt Stadtherr sind in einer frühneuzeitlichen Stadt und Sie stellen da eine Brücke hin, dann können Sie selbstverständlich sagen, ja gut, alle, die diese Brücke benutzen wollen, die müssen dann eben beim Überqueren dafür einen Zoll bezahlen. Dafür habe ich die Brücke gebaut und halte sie eben auch instand.
Würde es denn den Staat oder seine Märkte schädigen, wenn es diese Zollgebühren nicht gäbe?
Das ist eine sehr umstrittene Frage. Bis zum 18. Jahrhundert ist darüber relativ wenig diskutiert worden. Und insbesondere die ökonomische Strömung des Merkantilismus, die hat eben ganz stark darauf gesetzt, dass diese Zölle sehr, sehr wichtig sind für Staaten. Und zwar deswegen, weil der Merkantilismus diese zwischenstaatlichen Beziehungen wirklich als Nullsummenspiel gedacht hat. Das heißt, die Idee war, das, was ein Staat gewinnt, muss der andere auch verlieren. Und am Schluss geht das Ganze immer auf Null raus. Und in dieser Logik ist es natürlich sehr sinnvoll, solche Zölle zu erheben, um eben die eigene Wirtschaft zu fördern oder sie profitieren zu lassen und Exporte von außen möglichst rauszuhalten und dann eine positive Handelsbilanz rauszukriegen.
Oder eine ausgeglichene Handelsbilanz.
Zumindest das, ja.
Und warum funktioniert das nicht?
Da ist einfach ein Denkfehler drinnen, so wie andere Ökonomen das dann seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel Adam Smith, eben gedacht haben. Und da ist dann die neue Idee, dass eigentlich alle am meisten davon profitieren, wenn sich jedes Land auf die Dinge spezialisiert, die es ganz besonders gut kann. Also jeder soll das produzieren, was er am besten und am billigsten herstellen kann. Und dann kann man das im Nachhinein austauschen miteinander. Und dann ist das eigentlich die Wohlfahrt der Nationen, wie Adam Smith dann eben auch sein berühmtes Buch genannt hat.
Nun gab es in der Geschichte immer diese zwei Strömungen, das eine Protektionismus, das andere Freihandel, also dass jedes Land in jedes andere Land barriere- und zollfrei seine Waren ein- und ausführen darf. Was für eine Idee steckt dahinter?
Ja, also der Freihandel, das ist mit Sicherheit diese Idee, ja, dass man sagt, jeder produziert eben das, was er am besten kann und dann soll es keine Zölle geben, sondern alle sollen völlig frei miteinander Handel treiben. Und diese Idee ist von verschiedenen Ökonomen immer wieder aufgegriffen und vertieft worden. David Ricardo war da eben auch einer der ganz berühmten, der dann von diesen komparativen Kostenvorteilen auch gesprochen hat. Es gab aber immer wieder auch Gegenstimmen. Zum Beispiel der deutsche Ökonom Friedrich List, das war einer, der da ganz intensiv dagegen gehalten hat und der gesagt hat, naja, eigentlich nur für die Länder, die richtig gut industrialisiert sind und die richtig was anzubieten haben, für die ist es vorteilhaft, wenn es Freihandel gibt. Aber für sich entwickelnde Industrien, die erst am Anfang stehen, da kann das ein ganz großes Problem sein, wenn so viel Konkurrenz aus dem Ausland reinkommt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie wollen jetzt eine Textilindustrie aufbauen, dann ist es am Anfang ja ein schwieriges Geschäft und ist natürlich auch teurer wie irgendwelche Billigimporte. Und dann kann es schon Sinn machen, eine Zeit lang einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt Zölle auf diese Waren, die da jetzt reinkommen, damit einfach unsere eigene Wirtschaft Gelegenheit hat, sich zu entwickeln.
Und das ist dann der Protektionismus.
Das kann eine Spielart des Protektionismus sein, ja, dass man solche Infant Industries, also Kinderindustrien, die eben noch ganz am Anfang stehen, schützen möchte. Und das erleben wir heute auch wieder in vielen Fällen, wenn es dann eben um Solarpanels geht oder um E-Mobilität, dass man da eben erstmal versucht, der eigenen Industrie Entwicklungschancen einzuräumen.
Nun scheint ja Donald Trump noch ein drittes System zu eröffnen, reich werden durch Zölle, die Staatskasse füllen. Und das scheint ihm gut zu gelingen. Trump nimmt Geld von denen, die im Ausland Waren einkaufen, damit er die Steuersätze der reichsten Amerikaner senken kann. Wer zahlt denn eigentlich diese Zeche?
Ja, tatsächlich ist diese fiskalische Seite, also wirklich Einnahmen zu generieren, ist natürlich eben auch seit alters her eine wichtige Funktion von Zöllen. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Zölle ja nun die Waren, die in die USA importiert werden, verteuern. Das heißt, im Endeffekt sind es natürlich die Endverbraucher, die dann die Zeche dafür zahlen, weil eben einfach das Preisniveau in den USA steigt, möglicherweise auch die Inflation anzieht. Das heißt, wenn man das von der Seite bedenken will, dann kann man schon auch sagen, dass es auch ein Stück weit Umverteilung innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft von oben nach unten ist.
Kann das denn gut gehen langfristig? Kann Trump mit dieser Handelspolitik, die er macht, wirklich gewinnen für die USA?
Also seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja die Weltgemeinschaft eigentlich zu der Idee zusammengefunden, dass dieser Freihandel durchaus Sinn macht. Zuerst sind die GATT-Abkommen geschlossen worden und dann eben ab 1995 die WTO, die World Trade Organization. Und hier ist eben die Idee, dass wirklich im Endeffekt alle davon Vorteil haben, wenn eben Freihandel herrscht. Das heißt, man kann jetzt natürlich schon sagen, dass Donald Trump vielleicht kurzfristig den einen oder anderen guten Deal da raushandeln wird. Aber mittelfristig oder gar langfristig muss man schon sehen, dass er der Welthandelsgemeinschaft und der Gemeinschaft aller Nationen in Sachen Handel und in Sachen Industrie schon damit schweren Schaden zufügen wird.
Sagt Dr. Corinna Schönherr. Sie ist Heisenberg-Professorin für neueste Geschichte an der Universität Paderborn. Frau Schönherr, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Auf Wiederhören.
Tschüss, tschüss. So, Sie hören die Profis auf Radio 1. Und wenn es um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie geht, dann weiß ich, dann gehen bei einigen von Ihnen schon rote Lichter an. Es scheint da ja auch zwei Lager zu geben. Die einen wollen diejenigen bestrafen, die damals verantwortlich waren für Schutzmaßnahmen wie Impfen, Masken, Schulschließung. Die haben ihr Urteil schon gefällt. Die anderen wollen vor allem lernen. Was haben Medizin und Politik richtig gemacht? Was falsch? Was hat bei der Eindämmung der Corona-Pandemie geholfen? Und was würden wir beim nächsten Mal womöglich anders machen? Was wir überhaupt lernen können aus historischen Pandemien und was nicht, das frage ich die Paläogenetikerin und Biochemikerin Dr. Dr. Verena Schünemann. Sie ist Professorin für naturwissenschaftliche Archäologie an der Universität Basel. Frau Schünemann, guten Morgen.
Guten Morgen, freut mich sehr.
Sie haben gerade ein Schweizer Virusgenom entschlüsselt aus der sogenannten spanischen Grippe. Die hat vor über 100 Jahren mehr Menschen das Leben gekostet als der Erste Weltkrieg. Wo findet man denn heute noch Spuren dieses Erregers?
Also wir arbeiten da mit Museen und medizinischen Sammlungen zusammen. Für unsere Studie war es die medizinische Sammlung der Universität Zürich und die der Charité. Und in diesen Sammlungen finden sich mehrere tausend medizinische Proben von Patienten aus den letzten 100 bis 150 Jahren. Mhm. Und von denen können einige wenige mit der spanischen Grippe in Verbindung gebracht werden. Und das ist das Material, wo wir unsere Genome herbekommen können.
Ist das nicht gefährlich? Besteht da nicht immer die Gefahr, dass so ein Erreger auch mal wieder ausbricht?
Nein, also diese Erreger sind nicht mehr am Leben. Das sind ganz kleine Stücke von genetischem Material, die so nicht überleben können.
Die Angaben über die Todesfälle durch die spanische Grippe variieren zwischen 20 und 100 Millionen Menschen. Was halten Sie für wahrscheinlich?
Es ist immer sehr schwierig, das zuzuordnen. Es ist dadurch, dass halt auch gerade der Erste Weltkrieg war, das Ende des Ersten Weltkriegs war und dergleichen. Es ist wahrscheinlicher, dass durchaus mehr gestorben sind, als man offiziell zuordnen kann.
Und die Zahl der Infizierten?
Auch damals ist es so, wie gesagt, es ist sehr viel historische Forschung dafür notwendig, um das ungefähr zu rekonstruieren. Das ist leider sehr schwer aufgrund der Quellenlage. Es sind ungefähr so 28% der Weltbevölkerung, also so 500 Millionen Menschen damals infiziert gewesen.
Jeder Dritte ungefähr. Eine Besonderheit der spanischen Grippe war es wohl, dass vor allem Menschen dran gestorben sind, die im Alter von 20 bis 40 Jahren waren. Weiß man warum?
Das ist auch ein Grund, sich dafür zu interessieren und dazu Forschung zu machen. Man weiß bisher noch nicht, woran genau dieser Peak gelegen hat. Es kann an früheren Immunisierungen durch andere Grippewellen gelegen haben. Es kann aber auch durch den Ersten Weltkrieg und die Umweltbedingungen gelegen sein. Also da gibt es noch ein großes Forschungspotenzial.
Was würden Sie jetzt sagen in Ihrer Forschung an dieser DNA, RNA, muss man ja sagen? Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis daraus?
Also was wir richtig spannend fanden, ist ja, es gibt ja bisher noch sehr, sehr wenige vollständige Genome der Grippe von 1918. Mhm. Und im Moment, also mit unserem sind es jetzt dann 8. Und dadurch ist es eigentlich relativ schwierig, Veränderungen des Virus während der Pandemie, also zum Beispiel Anpassungen an den menschlichen Wirt nachzuvollziehen, da eben sehr viele Informationen noch fehlen. Und unser Schweizer Grippegenom können wir damit einen wichtigen Schritt machen, denn wir haben hier ein Genom vom Anfang der ersten Welle, das quasi die erste Welle in der Schweiz vom Sommer 1918. Und dieses Genom hat bereits ganz wichtige Schlüsselmutationen für die Anpassung an den Menschen, während andere Genome, die quasi nur ein bisschen älter sind, also sagen sich noch in 3 Wochen, unterscheiden, aus Berlin diese Schlüsselmutationen noch nicht besitzen. Und das ist eben ein sehr spannender Moment, den wir einfangen können in der Geschichte, wo wir mehrere Grippestämme haben, die unterschiedlich sind in Europa und zirkulieren während der ersten Welle der spanischen Grippe. Und wir wissen eben auch durch die Vergleiche mit Genomen aus der zweiten Welle, dass diese Schlüsselmutationen, die unser Schweizer Genom schon besitzt, stabil sind bis zum Ende der Pandemie.
Warum ist das Wissen über Mutationen früherer Erreger wichtig? Lässt das Schlüsse zu auf die Entwicklung künftiger Viren?
Also wir können damit eben zum einen verschiedene Modelle füttern und sagen, wie entwickeln sich die Grippeviren auf, über eine lange Zeit, wann springen sie über auf den Menschen, was passiert dann. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die Grippeerreger besser zu verstehen und dadurch eben auch zukünftige Maßnahmen abzustimmen und das eben auch mit den Auswirkungen auf die Virusstämme oder potenziellen Auswirkungen in Zukunft in Verbindung zu bringen. Mhm. Und wenn wir jetzt da auch unsere Historiker und andere Disziplinen mit dazu nehmen, das ist ja auch das Wichtige an unserer Studie, dass wir immer interdisziplinär arbeiten, dann können wir hier eben auch zum Beispiel die Auswirkungen von Maßnahmen in der Vergangenheit auf Virusstämme mit einbeziehen und dadurch eben auch in Zukunft informiertere Entscheidungen treffen über mögliche Maßnahmen während einer zukünftigen Pandemie.
Sie wissen, dass ziemlich hart gestritten wird über die Frage, wo das Coronavirus eigentlich herkommt. War es ein Laborunfall oder war es einfach nur die Übertragung von Tier auf den Menschen, vielleicht auf einem Wildtiermarkt? Weiß man denn mehr als 100 Jahre danach, wo dieser Erreger herkam, der die spanische Grippe ausgelöst hat?
Leider noch nicht. Also man geht davon aus, dass er, so wie die Grippeviren meistens, von verschiedenen Vögeln übertragen worden sind. Aber das sozusagen, man hat bisher noch keine genauen Hinweise, wo er, welche Vogelart oder wann genau dieser Grippevirus übertragen werden konnte. Das ist etwas, was man sicherlich sich in Zukunft genauer anschauen kann.
Das sagt die Paläogenetikerin und Biochemikerin Dr. Verena Schünemann. Sie ist Professorin für naturwissenschaftliche Archäologie an der Universität Basel. Frau Schünemann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Die Evolution beschreibt die allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale von Lebewesen über Generationen hinweg, soweit die Definition. Also gut, wenn man dann eine Sammlung hat, in der verschiedene Generationen desselben Lebewesens archiviert sind, damit man das nachvollverfolgen kann. Sowas gibt's in Chicago, das dortige Field Museum, das sammelt seit 125 Jahren Streifenhörnchen und Wühlmäuse aus dem Großraum der Stadt Chicago. In einer neuen Studie hat nun die US-Säugetierforscherin Stephanie Smith untersucht, ob und wie das Stadtleben die Anatomie dieser Tiere verändert hat. Und diese Studie haben wir einem Profi quasi zum Peer Review vorgelegt, dem Evolutionsbiologen Dr. John Niakatura. Er ist Professor für Vergleichende Zoologie am Institut für Biologie der Humboldt-Uni zu Berlin. Herr Niakatura, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kakowski.
Ich nehme mal die Ergebnisse vorweg. Die Studie sagt nämlich, die Tiere seien im Laufe der Zeit immer größer geworden und gleichzeitig ist ihr Gebiss immer kleiner geworden. Ist das Ihrer Ansicht nach in dieser Studie gut belegt?
Ja, ich würde sagen, das ist den Forschenden sehr gut gelungen, das zu zeigen. Also sie haben ja sich sehr viele Schädel angeschaut von diesen Streifenhörnchen und eben auch Wühlmäusen und haben dann sehr genau vermessen, wie die Schädel sich im Laufe der Zeit verändert haben. Mhm. Und bei den Streifenhörnchen wurde eben festgestellt, dass sie größer geworden sind, während das Gebiss sich gleichzeitig verkleinert hat.
Wie groß oder wie klein sind diese Veränderungen? Ist das mikroskopisch, Millimeter oder wie viel hat man da gemessen?
Ja, das sind natürlich relativ kleine Veränderungen, die man mit dem bloßen Auge, sage ich mal, wahrscheinlich nicht wahrnehmen würde. Ist ja auch dann die Statistik, die besagt, dass die Unterschiede signifikant sind. Mhm. Also im Grunde sind es kleinere Veränderungen, aber eben doch signifikante Veränderungen.
Und es ist auszuschließen, dass Sie in jedem Jahr immer ein größeres Exemplar gefangen haben, zufällig mit einem kleineren Gebiss?
Naja, ganz ausschließen kann man das nie. Es ist natürlich immer eine Stichprobe aus der Gesamtpopulation. Aber ich denke, bei der Anzahl der Tiere, die untersucht wurden, kann man schon von gesicherten Ergebnissen ausgehen.
Wie erklären die Kollegen denn diese Funde?
Ja, also im ersten Schritt wollten sie erstmal schauen, wie haben sich die Schädel überhaupt verändert mit der Zeit. Also es ging mehr darum, diese Veränderung einmal zu dokumentieren. Mhm. Und was dann die Gründe dafür sind, das ist auch natürlich Gegenstand weiterer Forschung. Aber es wird ein bisschen spekuliert in der Studie. Also zum Beispiel bei den Streifenhörnchen, wo ja diese größeren Schädel und die veränderte Bezahnung festgestellt wurde, wird vielleicht davon ausgegangen, dass sich die Nahrung natürlich auch verändert hat im städtischen Raum, im Gegensatz zu den natürlichen Habitaten, wo die Tiere vorkommen. Ja, dass das eine Rolle gespielt haben kann.
Mhm. Haben die eine Erklärung dafür, dass das so schnell ging mit diesen Veränderungen, die man da messen kann? Weil normalerweise vollziehen sich doch evolutionäre Veränderungen erst über Millionen von Jahren hinweg und nicht schon in 125 Jahren, oder?
Ja, das ist, denke ich, genau das Spannende an dieser Studie, dass man eben zeigt, dass sogar in so kurzen Zeiträumen, ja, es ist ja nicht viel mehr als die Lebensspanne eines Menschen, schon solche evolutiven Veränderungen eben nachweisbar sind. Ja? Also man erwischt sozusagen die Evolution
bei der Arbeit.
Auf frischer Tat bei der Arbeit, ja, und kann sehen, wie sich diese Veränderungen im Schädel widerspiegeln. Dass das so schnell geht, liegt natürlich auch daran, dass in Städten ganz andere Umweltbedingungen wirken als in den normalen Lebensräumen dieser Tiere. Also höhere Temperatur, mehr Licht, mehr Lärm, all diese Dinge, das wissen wir natürlich. Und dass die Tiere darauf reagieren, ist jetzt hier schön gezeigt worden.
Nun haben sich Ihre US-Kollegen aber nicht gefreut über diese Ergebnisse, sondern im Gegenteil, die sehen darin einen Weckruf. Was ist denn so schlimm daran, dass sich Lebewesen ihrer städtischen Umwelt anpassen?
Ja, darüber habe ich mich ehrlich gesagt auch ein wenig gewundert. Ich würde das auch nicht als Weckruf unbedingt bezeichnen. Also im Grunde ist es erwartbar, dass diese Veränderungen in dieser Art und Weise stattfinden. Aber natürlich hat das auch Konsequenzen für konservatorische Maßnahmen und so weiter. Ja. Was eben auch ein wichtiger Fund war in der Studie, ist, dass die beiden Tierarten, die untersucht wurden, also die Streifenhörnchen und die Wühlmäuse, ganz unterschiedlich reagiert haben auf die veränderten Umweltbedingungen. Also dass man da nicht sozusagen mit einer verallgemeinerten Maßnahme irgendwie alles verbessern kann. Also dieser differenzierte Blick, der notwendig wird, das ist vielleicht das, womit der Weckruf begründet wird.
Glauben Sie, dass man ähnliche Veränderungen auch bei uns Menschen beobachten könnte seit Beginn der Industrialisierung und dem Entstehen der Großstädte?
Also Sie meinen, dass es Unterschiede gibt zwischen Städtern und Menschen im ländlichen Raum?
Genau, dass wir uns also auch anpassen, also dass unser Gebiss kleiner wird und wir insgesamt größer werden in der Stadt.
Ja. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt uns keine Sorgen zu machen, dass wir abgeflachtere Schädel bekommen, so wie die Wühlmäuse. Mhm. Nein, also unsere Evolution ist ja ein bisschen entkoppelt von dem normalen Modus der Evolution, wie Darwin ihn beschrieben hat, weil wir ja durch unsere Kultur noch ganz andere Dinge haben, die beeinflussen, inwiefern unsere Gene in die nächste Generation weitergegeben werden. Also dieser evolutionsbiologische Fitnessbegriff, der ist bei uns Menschen ja ein bisschen anders gelagert.
Die Evolution bei der Arbeit erwischt hat die US-Säugetierforscherin Stephanie Smith ihre Studie vorgestellt, hat uns der Berliner Evolutionsbiologe Dr. John Niakatura. Er ist Professor für Vergleichende Zoologie am Institut für Biologie der Humboldt-Uni zu Berlin. Herr Niakatura, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Schönes Wochenende.
Tschüss, tschüss. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, wenn Berlin und Brandenburg erstmal Ferien haben, dann klappt's auch mit dem Sommer. Heute ist ja schon irgendwie ein guter Anfang gemacht, aber soll ja auch nicht so bleiben, wer weiß. Bislang war der Sommer vor allem für die Landwirte gut, für den Wasserhaushalt und ich vermute mal auch für die Feuerwehr, denn weniger Trockenheit heißt auch weniger Waldbrandgefahr. Oder? Fragen wir lieber mal einen Profi, den Feuerökologen und Waldbrandexperten Johann Georg Goldammer vom Zentrum für globale Feuerüberwachung an der Uni Freiburg. Herr Goldammer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist mit so relativ großen Feuern wie dem in der Gorischheide in Sachsen? Das war ja bis hier nach Potsdam und sogar bis Berlin zu riechen. Werden solche Feuer komplett gelöscht vom Regen?
Zunächst einmal ja. Gorischheide verbindet ja Sachsen mit Brandenburg. Der größte Teil von Gorischheide, von dem Naturschutzgebiet, liegt ja auf der sächsischen Seite mit 2600 Hektar und ein bisschen mehr als 200 Hektar gehört zu Brandenburg. Und was wir dort vorfinden, ist dieser ehemalige Truppenübungsplatz, der ja 1874 eingerichtet worden war und bis 1992, bis die Sowjetarmee abzog, ja militärisch genutzt wurde. Und das ist hochinteressant, dass ursprünglich auf diesem Gebiet sich ganz naturschutzfachlich wertvolle Heideflächen entwickelt haben, die deswegen geschaffen wurden, weil es immer wieder gebrannt hatte, ja, und dann die militärischen Manöver die Ökosysteme so gestört haben, dass sie immer wieder Nischen für neue Arten angeboten haben. Und jetzt ist das alles zugewachsen gewesen und dadurch hat es heftiger gebrannt.
Seit Tagen gibt es nun Regen, abwechselnd Stark- und Dauerregen. Heute macht der Regen mal eine Pause. Ist denn damit auch die Waldbrandgefahr für Brandenburg für dieses Jahr gebannt?
Nein. Der Effekt von Regen ist nur relativ kurz. Wir sehen ja gerade auf den armen Sandböden, die haben ja eine ganz geringe Wasserhaltefähigkeit. Also das Regenwasser ist ganz schnell durchgesickert bzw. im Oberboden wieder verdunstet, wenn es wieder heiß und trocken wird. Das ist jetzt eine Atempause. Wenn es aber demnächst wieder trocken werden sollte, dann wird relativ rasch die Waldbrandgefahr wieder ansteigen.
Wie entstehen denn Waldbrände in unserer Region am häufigsten?
Ja, da ist eine ganz große Dunkelziffer. Wie auch im nationalen Durchschnitt ist der allergrößte Teil der Entstehungsursachen unbekannt. Es ist aber so, dass gerade in Brandenburg sehr viel Brandstiftung mit einer Rolle spielt. Das ist eine traurige Bilanz, haben wir allerdings in anderen europäischen Ländern auch.
Und Gorischheide, da ist es Munition, die sich selbst entzündet?
Das ist richtig. Die Lage ist folgendes. Auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen und Schießplätzen lagen jahrzehntelang die Munitionsbehälter, das sind Granaten, die nicht explodiert waren, teilweise auch Bomben oder Minen. Die Munitionsbehälter waren aus Metall. Die fangen jetzt nach Jahrzehnten an durchzurosten. Und dadurch treten praktisch die Sprengstoffe in den Munitionsbehältern. Die kommen jetzt an die Luft an und können sich gerade dann, wenn sie phosphorhaltig sind, bei hohen Sommertemperaturen selbst entzünden. Und das sehen wir jetzt immer wieder.
Wie sind wir eigentlich in Brandenburg aufgestellt im Vergleich zum Rest von Deutschland? Ist Brandenburg eines der Länder, das am meisten von Waldbränden gefährdet ist?
Es ist tatsächlich so, dass wir die meisten Brände in Brandenburg, Sachsen, auch benachbarten Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sehen. Auf den durchschnittlichen Waldbrandflächen, die nicht munitionsbelastet sind, sind die Feuerwehren eigentlich in den letzten Jahren besser vorbereitet. Ne? Das große Problem sind tatsächlich die Brände dort, wo noch Kampfmittel lagern.
Es wird immer wieder der menschgemachte Klimawandel genannt als Mitursache für das häufigere Auftreten von Waldbränden. Wo sind denn eigentlich da genau die Zusammenhänge?
Ja, die Zusammenhänge sind genau deswegen da, weil wir eben vermehrt längere Extremwetterereignisse haben. Das können wie dieser Tage Extremniederschläge sein. Das haben wir in Südwestdeutschland auch erlebt. Aber dann eben doch diese langen Dürre- und Hitzeperioden, und die machen das dann schon aus. Und ich denke mal, der Klimawandel macht sich an diesem Beispiel der zunehmenden Anfälligkeit oder Empfindlichkeit unserer Landschaften besonders deutlich bemerkbar. Und es sollte eigentlich für alle ein Aufwachsignal sein. Ja? Wenn wir mehr Waldbrandgefahr registrieren, dann ist es tatsächlich durch den Klimawandel bedingt.
Ich habe gelesen, besonders die Stadt Belitz würde vorbildlichen Waldbrandschutz betreiben. Was machen die besser als andere?
Belitz ist tatsächlich ein Modell. Und zwar haben wir ja gesehen, das fing 2018 an, Stichwort Fichtenwalde, Evakuierung von Orten. Und das hat sich mehrmals wiederholt in den letzten Jahren, dieses Jahr auch in Sachsen. Wir müssen die Kommunen, die vor allen Dingen die mit Ortsrandlagen nahe am Wald besser vorbereiten. Und Belitz tut das, indem die Waldrandlagen so gestaltet werden, dass sie quasi Pufferzonen bzw. Schutzkorridore darstellen. Da wird der Wald nicht ganz entfernt, er wird aber so behandelt, dass die Brandlast aus dem Wald entfernt wird. Und das kann man mechanisch machen, durch Forstung, aber auch durch Einführung von Weidetieren, gezielte Waldweide zur Reduzierung der Brandgefahr. Und dann können dort die Feuerwehren schneller, sicherer und effektiver arbeiten.
Also so ganz gebannt ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg durch diesen Regen nicht. Das habe ich gelernt jetzt im Gespräch mit dem Feuerökologen und Waldbrandexperten Johann Georg Goldammer vom Zentrum für globale Feuerüberwachung an der Uni Freiburg. Herr Goldammer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und ein schönes waldbrandfreies Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Gemeinsames Schlafen bringt viele Vorteile. Wer zusammen in einem Bett schläft, leidet seltener unter Schlaflosigkeit, hat eine bessere Schlafqualität und eine bessere psychische Gesundheit. Außerdem fühlen sich Partner am nächsten Tag erholter. Wichtig: Gemeinsames Schlafen hat nur dann Vorteile, wenn die Beziehung zwischen den Menschen gesund ist. Außerdem können Störfaktoren wie Schnarchen die Schlafqualität verschlechtern.